NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Dezember 2012. Die EU-Finanzminister einigen sich über die Bankenaufsicht für Großbanken.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
So Kanzlerin Angela Merkel im Oktober 2008. Und der Finanzminister Peer Steinbrück legte nach.
Ich möchte gerne unterstreichen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren.
Die Bundesregierung warb um Vertrauen, verschwieg aber die dramatische Lage. Professor Stefan Paul, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bochum.
Als ich Frau Merkel und Herrn Steinbrück im Fernsehen gesehen habe, hatte ich die Vermutung, wir sind ganz nah an der Kernschmelze, denn einen solchen Fernsehauftritt gab es bisher noch nie. Wahrscheinlich hat man deshalb die Beruhigung der Märkte für notwendig gehalten. Hat man erfasst, dass die Banken untereinander sich kein Geld mehr leihen und dementsprechend wie in den 1930er Jahren Tage drohten, wo sozusagen alle Banken stillstanden.
Damals, während der Weltwirtschaftskrise, gab es die berüchtigten Bankruns. Aus Angst, ihr Erspartes zu verlieren, lösten Anleger ihre Konten auf. Manches in den Krisenjahren 2007, 2008 erinnerte an diese Schalterstürme. Der Finanzjournalist Frank Lehmann.
Ich kann mich erinnern, dass mir ein Sparkassenmann gesagt hat, Herr Lehmann, ich habe alle Schließbecher verkauft, also vermietet. Ich sage, ja, ist was passiert? Ja, die Leute haben ihr Geld abgehoben, schmeißen es ins Schließfach, kommen jeden Morgen, ich muss mit dem zweiten Schlüssel hin, machen so, ach, mein Geld ist ja noch da.
Es drohte der Zusammenbruch des Gesamtsystems. Hochverschuldete Banken konnten nicht mehr genug Liquidität sicherstellen. Alarmstufe Rot. Denn der Wirtschaftskreislauf braucht den Geldfluss wie die Luft zum Atmen.
Bankenkrisen sind insofern aber auch besonders, als Banken ja die Liquiditätsversorgung der Realwirtschaft sicherstellen. Bedeutet, dann, wenn eine Bank in eine Krise kommt, droht auch die Gefahr, dass Privatleute und Unternehmen nicht mehr an ihr Geld kommen.
Weltweit hatte sich das Finanzsystem einen lebensgefährlichen Virus eingefangen. Dessen Infektionsherd war leicht auszumachen.
Die USA, und darauf lege ich gesteigerten Wert, sind der Ursprung der Krise und sie sind der Schwerpunkt der Krise.
Denn in den Vereinigten Staaten gab es Anfang der 2000er Jahre billiges Geld. Hypothekenkredite für jedermann.
Unsere Regierung unterstützt Eigenheime, weil das gut ist für Amerika. Es ist gut für unsere Familien. Es ist gut für unsere Wirtschaft.
Okay, Mami, I'll take the house.
Drückerkolonnen durchkämmten Ende der 90er Jahre die US-Bundesstaaten auf der Suche nach gutgläubigen Kunden. Absicherung der Kredite durch Arbeit, Einkommen oder Vermögen, Fehlanzeige. Bonität war uninteressant. Als Sicherheit gab es ja die Häuser und deren Wert würde, so der Glaube, immer steigen.
Tatsächlich war es so, dass wir über 20 Jahre hinweg praktisch überhaupt keine Ausfälle im Immobilienbereich der USA hatten.
Der blinde Optimismus, dass Hauspreise immer nur eine Richtung nehmen, machte die Hypothekenverträge so wertvoll. Sie wurden gebündelt und weiterverkauft. Ein oft undurchsichtiges Verfahren erdacht von Finanzmathematikern.
In den USA ist vor etwa 20, 30 Jahren die Technik der Verbriefung entstanden. Dabei nimmt man Kredite, die von den Banken vergeben wurden, lagert sie aus den Banken aus und packt sie in Wertpapierform ein. Diese Wertpapiere werden dann an Investoren auf der ganzen Welt verkauft. Und dies bedeutet dann aber auch eine besondere Form der internationalen Vernetzung der Finanzmärkte, sodass auch eine Krise von Boston nach Bottrop überspringen kann.
Und genau das passierte. In Erwartung hoher Renditen hatten sich auch deutsche Geldhäuser mit den spekulativen Verbriefungen eingedeckt. Ohne ausreichendes Eigenkapital hatten sich deutsche Banken verschuldet, um die riskanten Produkte zu kaufen. Ein Blindflug mitten hinein in den Crash. Per Steinbrück.
Wie nennen Sie denn Conduit oder Investmentvehikel oder strukturierte Produkte? In Wirklichkeit ist es eine Wundertüte, wo Sie nicht wissen, wo die Risiken und der Knallfrosch drin ist.
Sie haben keine blasse Ahnung davon.
Als dann Millionen von US-Hauskäufern ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, wurden die komplizierten Verbriefungen zu wertlosen Papieren und die leergezogenen Häuser zu unverkäuflichen Schrottimmobilien. Jetzt rächte es sich bitter, dass die Banken ohne funktionierendes Risikomanagement investiert hatten.
Regulierungsdefizite in den USA gab es weniger, dass keiner beaufsichtigt hat, sondern dadurch, dass es zu viele unterschiedliche Aufsichtsinstanzen gab und sich dann eine Einrichtung auf die andere verlassen hat. Und im Endeffekt ist dann tatsächlich ein Kontrollvakuum entstanden. Hinzu kam, dass Anfang der 2000er Jahre einige Regeln der Beaufsichtigung der Banken gelockert worden waren. Wie wir im Rückblick wissen, war das ein Fehler, weil dadurch auch sehr riskante Investitionsstrategien erlaubt wurden, die dann am Ende die Krise erst möglich gemacht haben.
Die Schockwellen der US-Krise erreichten im September 2007 die Bundesrepublik. Die Industrie- und Kreditbank IKB, gegründet, um mittelständische Unternehmen mit Geld zu versorgen, hatte sich mit den Hypothekenverbriefungen verzockt und war praktisch pleite. Sie hatte sich völlig verhoben, weil das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht mehr profitabel genug erschien. Frank Lehmann.
Das ist ein kleines Rädchen gewesen. Die hat versucht, mit den großen Hunden zu pissen in Amerika. Haben alle gesagt, wir machen das große Rad und wir haben auch Investmentbanker, wir haben auch tolle Typen.
Ähnlich erging es Landesbanken und der Münchner Hypo Real Estate. Am Ende des Tages saßen viele deutsche Geldhäuser auf den Schrottpapieren. Sie hatten den Krisenvirus nicht in die Welt gesetzt, aber sie hatten ihn aus Unkenntnis und Gier ins Land geschleppt. Der US-Sachbuchautor Lawrence McDonald über die deutschen Banken.
It's always the last one of the punch bowl.
Der Letzte am Tresen
gets the most drunk.
Ist immer der Besoffenste.
Und er kann den Deckel nicht mehr bezahlen. Jemand muss ihn auslösen. Die Rettung der IKB kostete unmittelbar 13 Milliarden Euro. Aber es kam noch schlimmer. Einige Wochen nach der Pleite der New Yorker Lehman Investment Bank geriet die Münchner Hypo Real Estate in Zahlungsschwierigkeiten. Der Staat übernahm eine Bürgschaft von 27 Milliarden, aber damit nicht genug. Per Steinbrück.
Ich war damals mit weiten Teilen der Bundesregierung in St. Petersburg. Da kann ich mich erinnern, dass ich telefonisch die Nachricht kriege, dass die nochmal 15 oder 20 Milliarden an zusätzlichen Kapitalbedarf haben. Und dachte, du kannst ja tun und lassen, was du willst. Es ist ja eine Endlosschleife.
Die Zockerei erfüllte den Tatbestand der Nötigung. Nachdem die Party des globalen Casino-Kapitalismus endete, übernahmen die Steuerzahler notgedrungen die Rechnung. Alles andere hätte die Krise noch weiter verschärft.
Wenn man keine Rettungsaktion gestartet hätte, wären zunächst einmal starke Verwerfungen aufgetreten. Es wäre nicht nur eine Bank in die Insolvenz gerutscht, es wären viele Banken pleite gegangen. Es hätten Unternehmen weniger Kredite bekommen und es hätten möglicherweise auch Sparerverluste erlitten.
Aber nicht allein die spekulativen Geschäfte der Geldhäuser hatten die Krise losgetreten. Wie in den USA auch, hatte die Politik in Europa die Banken von der Leine gelassen. Im neoliberalen Glauben wurde die Deregulierung zum Zauberwort. In den frühen 2000er Jahren galt viel Markt, wenig Staat. Dazu kam die Digitalisierung der Transaktionen. Im Rückblick wünschten sich selbst die Bankmanager eine effektivere Kontrolle. Der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Hilmar Kopper.
Wir hätten uns viel besser gefühlt, vor allen Dingen in der Leitung einer Bank, wenn wir gewusst hätten, dass das Netz der Regulierung, die Leitplanken, die der Gesetzgeber einbauen muss, wenn die der neuen Geschwindigkeit und der Fahrzeugdichte entsprochen hätten. Wir hätten etwas mehr Guidance damals schon brauchen können. Und im Rückblick würde ich sagen, ja, hier ist nicht alles gemacht worden, was man hätte tun können.
Als nach und nach das ganze Ausmaß der Krise deutlich wurde, galt:
Nie wieder sollten Staaten marode Banken mit Steuergeldern retten.
Da die Kontrolle auf nationaler Ebene versagt hatte, musste eine europäische Lösung her. Und so einigten sich am 13. Dezember 2012, heute vor 5 Jahren, die EU-Finanzminister in Brüssel auf eine gemeinsame Kontrolle von 130 europäischen Großbanken. Diese Aufsicht heißt nun SSM, Single Supervisory Mechanism, und ist der Europäischen Zentralbank unterstellt. Die stellvertretende Leiterin Sabine Lautenschläger über die Ziele.
Eine anständige Bankenaufsicht, die sorgt dafür, dass genau diese Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Finanzplatzes wie auch der einzelnen Banken sichergestellt wird.
Die rund 1000 Mitarbeiter begannen im November 2014 mit ihrer Arbeit. Bilanzen prüfen, Geldbußen gegenüber unsolide arbeitenden Geldhäusern verhängen, Im Fall einer Pleite sollte der SSM die geordnete Abwicklung der maroden Bank garantieren, zulasten der Aktionäre und Gläubiger und ohne Staatsgelder. Das wurde allerdings nicht lange durchgehalten. Stefan Paul?
Dieser Mechanismus hat schon kurz nach seiner Einführung nicht funktioniert, denn als im Laufe dieses Jahres die ersten Krisenfälle bei italienischen Banken auftraten, hat man diese eben nicht nach den beschlossenen Regeln abgewickelt, sondern es wurde wiederum Staatsgeld aus Italien verwendet, um zumindest Teile zu retten. Damit ist das Vorhaben der Politik ad absurdum geführt worden.
Und es gibt Zweifel, dass in der neuen Behörde genügend Fachwissen steckt, um Finanzprodukte seriös zu prüfen. Der Frankfurter Finanzexperte Professor Reinhard Schmidt.
Man muss hier sehr tief eindringen in die Art von Bankgeschäften, die da stattfinden. Aber dafür gibt es einfach Grenzen. Es ist ja auch so, dass die Führung einer Bank sehr häufig nicht einmal weiß, was wirklich in der Bank passiert. Und dieses Problem haben Bankenaufseher erst recht.
Und dass Investmentbanker aufhören, hochriskante Produkte aufzulegen, ist nicht zu erwarten. Sie werden nur anders deklariert, so der Volkswirt und Bankenkritiker Professor Martin Hellwig.
Ist man weniger Risiken eingegangen? Kaum. Man hat einfach die Risikomodelle geändert. Wenn eine Bank hohe Risiken eingeht, soll sie für diese Risiken mehr eigene Mittel einsetzen. Und wenn eine Bank so gut wie gar keine Risiken eingeht, dann braucht sie auch nicht viel eigene Mittel. In der Praxis beobachten wir, dass die Banken immer sagen, das Zeugs, was wir kaufen, ist praktisch nicht riskant.
Die Wirtschaftsprüferin Elke König, bei der Aufsichtsbehörde SSM zuständig für die Abwicklung maroder Banken, sieht dagegen erste Erfolge im Rahmen der Kontrolle.
Banken haben heute deutlich mehr Kapital, deutlich qualitativ besseres Kapital und auch Liquidität wird nicht mehr als gottgegeben immer vorhanden angesehen, sondern sehr klar überwacht.
Und eben dieses fehlende Eigenkapital hatte viele Banken zu Sanierungsfällen gemacht. Dass aber die Aufsicht die nächste Krise allein verhindern kann, glaubt selbst deren Leiterin, die Französin Danielle Nouy, nicht.
Wir können nicht versprechen, dass es nie wieder eine Bankenkrise geben wird. Das wäre völlig unglaubwürdig.
Dabei werden die Folgen des letzten Crash noch lange nachwirken. Der Bochumer Wirtschaftswissenschaftler Stefan Paul.
Wir gehen davon aus, dass tatsächlich etwa gut 50 Milliarden an Staatshilfe verloren sind. Aber dies sind eben auch nur die direkten Kosten. Wir müssen darüber hinaus sehen, welche Wachstumseinbußen und damit auch Steuerverluste der Staat hinnehmen musste. Das sind sicherlich nochmal sehr, sehr viel mehr Milliarden. Und wir sehen noch über Generationen hinweg Verluste im Hinblick auf die Rendite der Vermögensanlagen. Und insofern wird am Ende die Abrechnung wahrscheinlich nicht mehr in Milliarden, sondern in Billionen weltweit aufgemacht.
Und die politische Endabrechnung ist noch gar nicht abzusehen.
Hier ist Vertrauen gegenüber unserem Wirtschaftssystem insgesamt verloren gegangen, was sich nur ganz schwer wiederherstellen lässt und was zum Aufschwung radikaler Parteien geführt und letztlich Dinge wie die neue amerikanische Administration befördert hat. Das ist für mich die gravierendste Folge der Finanzkrise, die man gar nicht in Euro berechnen kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Einigung der EU-Finanzminister über die Bankenaufsicht für Großbanken heute vor 5 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.